Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Zweimal hat die TSG Hoffenheim die Gruppenphase eines internationalen Wettbewerbs erreicht. Zweimal haben es die Hoffenheimer nicht in die K.O.-Runde geschafft. Was auch an der Auswärtsschwäche lag, die Hoffenheimer haben nie ein Spiel im fremden Stadion gewonnen. Heute hat sich das geändert. Im Europa-League-Spiel in Gent siegt die TSG mit 4:1. Den Grundstein dafür hat der Torwart gelegt, berichtet Julia Metzner.
So souverän hat Europa die Hoffenheimer noch nie gesehen. Nach dem Auftaktsieg zu Hause legt die TSG in Gent nach. In Belgien ließ sich der Bundesligist von der Geisterkulisse nicht beeindrucken. Das 4:1 verdient und souverän. Nach einer knappen Viertelstunde bewahrte Torwart Oliver Baumann sein Team vor dem frühen Rückstand, hielt den Foulelfmeter von Gens Jaremczuk. Noch vor der Halbzeitpause erzielte Ishak Belfodil die Hoffenheimer Führung per Handelfmeter. In der zweiten Halbzeit nutzte Hoffenheim perfekt die Schwächen des Gegners und die Räume. Grilic und Gacinovic sorgten für die Vorentscheidung. In der dreiminütigen Nachspielzeit erzielte der ehemalige Heidenheimer Tim Kleindienst den Genter Ehrentreffer zum 1:3. Aber für den Schlusspunkt sorgte noch einmal Hoffenheim. Munas Dabur traf zum 4:1 Endstand. Die TSG feiert im zweiten Gruppenspiel den zweiten Sieg. Ganz nebenbei hat Hoffenheim in Belgien auch noch Vereinsgeschichte geschrieben. Noch nie zuvor war der TSG ein Auswärtssieg im Europapokal gelungen.
Hoffenheim führt damit die Tabelle an, dahinter jetzt Roter Stern Belgrad, die Liberec mit 5:1 besiegt haben. Das Spiel des zweiten deutschen Teams Leverkusen läuft noch. Gegen Slavia Prag steht es in der Nachspielzeit 0:1 aus Sicht der Leverkusener. Den Spielbericht reichen wir am Ende der Sendung nach. Sowohl in Gent als auch in Prag hat es heute Abend keine Fans im Stadion gegeben. Ein Anblick, an dem sich die Bundesligisten nach den Bund-Länder-Beschlüssen gestern wieder gewöhnen müssen, wenn sie es nicht schon getan haben. Max Eberl, Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach, ruft auf jeden Fall dazu auf, die Entscheidung der Regierung zu akzeptieren.
Es gibt ein paar Themen, wir könnten wahrscheinlich mit Zuschauern spielen, aber es ist jetzt so entschieden, es ist jetzt so beschieden. Und dann haben wir es auch verdammt nochmal zu akzeptieren, da durchzugehen. Und das tut uns allen weh, das tut uns allen sehr, sehr leid. Aber wenn das der Weg ist, sodass wir nächstes Frühjahr, nächsten Sommer wieder ganz andere Freiheiten haben, dann sollten wir alles daran halten.
Aber die Profis dürfen ja immerhin auch weiter spielen, weil das ihr Beruf ist. Der Breitensport muss hingegen fast komplett pausieren. Einige Verbände suchen zwar noch nach Möglichkeiten, zumindest ihren Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten. Für die meisten Vereine heißt es aber spätestens ab Montag erstmal kein Sport mehr. Die Reaktionen reichen von Wut bis Verständnis, berichtet Matthias von Lieben.
Das trifft uns mit voller Wucht. Diese Aussage von Stefan Schwarzbach, Vorstandsmitglied beim Deutschen Skiverband, steht wohl repräsentativ für die Stimmung im gesamten deutschen Sport. Schwarzbach hätte sich wie viele andere differenziertere Vorgaben gewünscht, auch wenn vielerorts zugleich Verständnis geäußert wird. Nicht jedoch bei Hermann Winkler, Präsident des Sächsischen Fußballverbandes. Er sei entsetzt über die Ignoranz und Geringschätzung gegenüber dem Sport und den Vereinen. DOSB-Präsident Alfons Hörmann erneuert seine Prognose, dass mit dem Lockdown nun ein großes Vereinssterben drohe.
Dann wird das auf die Vielfalt von Sport Deutschland definitiv Auswirkungen haben.
Trotz der neuen Regeln will der Bob- und Schlittenverband für Deutschland weiter an der Austragung der deutschen Meisterschaften in seinen drei Disziplinen Bob, Rodeln und Skeleton im November festhalten. Die Saison in der Ringer-Bundesliga hingegen steht kurz vor dem Abbruch. Die neuen Bund-Länder-Beschlüsse bieten durch die Ausnahmeregelungen für Individualsport auch Raum für Interpretationen. So gehen der Deutsche Tennisbund wie auch der Deutsche Golfverband davon aus, dass ihre Sportarten nicht vollends eingestellt werden müssen. Und Max Hartung, Präsident von Athleten Deutschland, wünscht sich wie auch der DOSB, dass Bundeskader-AthletInnen als Profis weiter trainieren dürfen. In den Profisportligen darf und soll der Spielbetrieb weitgehend fortgesetzt werden. Auch wenn zum Beispiel Handball-Liga-Chef Frank Bohmann angesichts des Verbots von Zuschauern warnt, dass die Geschäftsmodelle der Sportarten hinter dem Fußball so völlig zerstört würden und die Luft nun dünner werde. Wir brauchen jeden Euro, der bereitgestellt wird, meint daher Stefan Holz, Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga, auch mit Blick auf die 200 Millionen Euro, die der Bund für Corona-bedingte entgangene Ticketeinnahmen Profivereinen bereits zur Verfügung stellt, maximal 800.000 Euro pro Antragsteller. Doch Stand Mittwoch wurden vom zuständigen Bundesverwaltungsamt von 188 eingegangenen Anträgen nur 65 mit einer Gesamtsumme von knapp 16 Millionen Euro positiv beschieden. Das teilte das Amt auf Deutschlandfunk-Anfrage mit. Linken Sportpolitiker André Hahn kritisiert das Antragsverfahren daher als zu bürokratisch.
Wir brauchen neue Richtlinien für die Hilfsprogramme, damit das Geld überhaupt dort ankommt, wo es landen soll.
Überraschend? Trotz der negativen Prognosen des DOSB liegt bisher nur ein einzelner Antrag eines Sportverbandes vor. Dem stehen 64 Anträge von Vereinen gegenüber. Wie das Innen- und Sportministerium der Deutschen Presseagentur mitteilte, wurde bereits eine Fortsetzung und Verbesserung des Programms beschlossen, das bislang nur bis Jahresende befristet ist.
Informationen von Matthias von Lieben. Vor 3 Wochen hat der deutsche Ruderachter bei der EM in Polen noch die Goldmedaille geholt. Jetzt soll eigentlich die Vorbereitung auf den nächsten großen Wettkampf beginnen, die Olympischen Spiele in Tokio. Aber daraus wird erstmal nichts, denn 3 Ruderer sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat ihr Stützpunkt in Dortmund bekannt gegeben, wo die Sportler trainieren. Jan-Dirk Eid.
Den Sportlern gehe es gut. Sie befänden sich in häuslicher Quarantäne. Sie würden nun zunächst eingehend ärztlich untersucht, heißt es weiter. Um wen es sich genau bei den infizierten Sportlern handelt, wurde nicht gesagt. Nach den ersten positiven Testergebnissen hätten sich alle Ruderer, Trainer und Betreuer vom Ruderleistungszentrum in Dortmund testen lassen. Eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb sei nun erst nach einem negativen Testergebnis möglich. Ursprünglich wollte die Crew des Deutschlandachters nach einem kurzen Urlaub in dieser Woche die Vorbereitung auf die neue Saison angehen.
Im Park mit Freunden toben, im Verein Fußball spielen oder im Schulunterricht turnen. Nur 3 Beispiele, wo und wie sich Kinder ausreichend bewegen könnten. Betonung allerdings auf dem könnten, denn viele Kinder bewegen sich zu wenig. Und das schon vor Corona. Das ist das Ergebnis des Kinder- und Jugendsportberichts der Krupp-Stiftung, über den Vivien Leue berichtet.
Die überwältigende Mehrheit der Kinder und Jugendlichen in Deutschland bewegt sich im Alltag zu wenig, viel zu wenig. Das ist eines der Ergebnisse des 4. Deutschen Kinder- und Jugendsportberichts. 80% der Heranwachsenden erreichen das von der WHO empfohlene Minimum von 45 Minuten leichtem Sport am Tag nicht.
Wer sich im Kindesalter nicht bewegt, da ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass er sich im Jugendalter und im Erwachsenenalter nicht bewegt. Die Prognose liegt ungefähr bei 80%,
sagt der Mitautor des Berichts, Sportpädagoge Werner Schmidt. Sport ist essentiell wichtig für die Gesundheit, das ist seit Jahrzehnten bekannt. Und doch sinkt der Anteil der sportlichen Kinder und Jugendlichen stetig. Wer aber nur träge mit dem Handy spielt, riskiert Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dagegen fördert Bewegung auch die kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern und kann ihnen helfen, ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen, sagt Mitautorin und Sportmedizinerin Christine Justen.
Körperliche Aktivität und Bewegung ist ein wichtiger Sozialisierungsmoment. Nicht nur das Zusammentreffen von Leuten, sondern eben auch ganz entscheidend, ich kann was, ja, und ich kann mich auch weiterentwickeln.
Bewegung im Alltag müsse deshalb noch stärker gefördert werden. Es brauche vor allem niedrigschwellige Angebote wie Fahrradwege und gut ausgestattete Spielplätze.
In bestimmten sozialen Brennpunkten sind die nicht wirklich schön und einladend. Das wäre ein Aspekt, dass man das im Städtebau mit verankert und auch mit dafür sorgt, dass es einlädt zur Bewegung.
Spielplätze, Parks und andere öffentliche Freiflächen können auch jetzt in der Corona-Pandemie für den nötigen Ausgleich sorgen. Vor allem, wenn der Vereinssport ab Montag wieder größtenteils pausieren muss.
Vivien Leue über den Bewegungsmangel von deutschen Kindern und Jugendlichen. Und nun, wie angekündigt, der Spielbericht von der Europa-League-Partie Slavia Prag gegen Leverkusen. Die Leverkusener haben es nach langer Unterzahl nicht mehr geschafft, den 0-1-Rückstand aufzuholen, berichtet Christian Schulze.
Der Druck wurde letztlich immer größer und irgendwann dann zu groß. Bayer Leverkusen seit der 22. Minute bei Slavia Prag in Unterzahl nach einer harten Entscheidung einer roten Karte gegen Karim Bellarabi musste nach und nach das Heft des Spiels aus der Hand geben. Slavia Prag wurde vor allem mit Beginn der zweiten Halbzeit immer besser. In der 64. Minute konnte Lukas Radetzky, Leverkusen Schlussmann, noch einen selbstverschuldeten Elfmeter richtig gut parieren und auch bei 1-2 Distanzschüssen war er zur Stelle. Nach einer Ecke von der rechten Seite beim Kopfball von Ola Linka konnte er dann aber nicht mehr abwehren. Der Ball schlug unten links ein. Leverkusen warf danach nochmal alles nach vorne, hatte eine Riesenchance durch Amiri zum Ausgleich. Aber letztlich verliert Bayer Leverkusen das 2. Gruppenspiel der Europa League nach dem 6-2 Auftaktsieg gegen Nizza mit 0-1 bei Slavia Prag.
berichtet Christian Schulze. Erst knapp geschlagen, dann aber doch der Sieger. Das ist die Tagesbilanz von Radprofi Pascal Ackermann. Auf der 9. Etappe der Spanien-Rundfahrt fährt Ackermann im Zielsprint als Zweiter über die Linie. Vor ihm der Australier Sam Bennett, der wird aber nach dem Rennen wegen eines Kopfstoßes bestraft. Und deswegen holt Ackermann den Sieg. Und damit endet Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.